Okay, bevor wir hier weitermachen mit der Vorlesung, zwei Dinge. Erstens schon mal ein Wort zu dieser großen Programmieraufgabe oder diesem Projekt, was er da erledigen soll. Wir sind jetzt gerade dabei, erstens Aufgaben zu entwerfen und auch ein bisschen diesen Modus festzulegen. Und ich sage euch einfach mal, wie weit wir das sind. Ihr könnt da gern auch konstruktive Anregungen oder was bringen, wenn ihr bessere Vorschläge habt. Also wir dachten, dass wir 5 mögliche Aufgaben euch anbieten. Und in meinem Idealfall sucht sich jeder aus, was ihn halt am meisten interessiert. Also das werden so in etwa 5 verschiedene Problemstellungen sein. Einfach mal irgendwas dazu gesagt. Ich glaube, einmal ist es Simulation von Magneten, das andere ist es eine Bahn von 2 Sternen, die sich umkreisen. Das dritte ist, glaube ich, irgendwie radioaktive Zerfälle zu simulieren. Also es hört sich schwierig an, aber es ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass er halt sehr einfach die dahinterliegende Physik verstehen könnt. Und dann geht es halt darum, das numerisch umzusetzen. Aber da ist auch im Prinzip schon angegeben, schreibt vielleicht so eine Funktion und macht dann das und dann weiter das. Also das ist nichts, was jetzt 2 Zeilen ist, erforschen Sie bla 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 und fertig, sondern also schon eine Anleitung, glaube ich, wo er gut durchkommt. Was wir vermeiden wollen, ist halt, dass alle die gleiche Aufgabe machen. Sonst ist es ein bisschen schwierig, halt auch zu sehen, wer hat es selber gemacht und wer hat es nicht selber gemacht. Deswegen ist mein Vorschlag, dass jeder von euch von diesen Themen, von diesen 5 Stück, 3 aussucht und eine Prioritätenliste anfertigt. Wenn das halbwegs passt, kriegt jeder seine erste Priorität. Wenn alle das gleiche Thema oder was machen, dann müsste man halt vielleicht losen oder was, dann kriegt mancher die zweite Priorität. Nur aber nachdem es 5 Aufgaben sind, nehme ich an, ist es noch tolerierbar. Dann, also die Aufgaben würde ich in der nächsten Vorlesung dann austeilen und wahrscheinlich die es designt habe, also die Gruppe der Übungsleiter mitnehmen, dann kann jeder 5 Minuten oder was über seine Aufgabe reden, dann habt ihr so ein bisschen bessere Vorstellung gleich, was da auf euch zukommt. Und dann würde ich vorschlagen, also vom nächsten Donnerstag angerechnet, sagen wir vielleicht 4 Tage bis zum Montag drauf, habt ihr dann Zeit, euch das auszusuchen. Entweder machen wir per E-Mail oder was, dass er uns das schreibt oder so eine Internet-Eingabemaske, das sehen wir noch. Ich würde es gerne halt in der letzten Woche vor Weihnachten wirklich sehen, wie wird es aufgeteilt und wer hat sich für was entschieden, müssen wir eventuell doch noch ein bisschen umverteilen, dass ihr halt wirklich dann an Weihnachten, falls ihr Lust habt, loslegen könnt. Also ihr könnt natürlich auch im neuen Jahr dann das machen, aber oft ist das ja willkommen oder was, der Familie zu entfliehen nach 2 Tagen oder was, zu sagen, ich muss programmieren oder was. Also, dass wir es halt wirklich festzurren können vor Weihnachten. Ja, und also auch diejenigen, die halt diese 4-Tagesfrist dann aus irgendwelchen Gründen versäumen, denen wird man dann auch eher halt diese Themen nur noch anbieten, die nicht so vielleicht beliebt waren oder so. Also guckt halt, dass er diese Anmeldung oder diese E-Mail wirklich dann auch pünktlich abschickt. Ist das vernünftig oder gibt es da bessere oder andere Vorschläge? Dann würde ich sagen, machen wir das so. Nächste Stunde oder heute in einer Woche reden wir genauer drüber. Solange wie ihr wollt. Also ich denke, ihr kriegt dann, soweit ich mich erinnere, gibt es ja keine Note, sondern einfach einen binären Schein. Kurs bestanden oder nicht. Und ihr kriegt halt den Schein von mir, wenn ihr die Klausur erfolgreich bestanden habt und wenn ihr halt diese Aufgabe dann, also das hat man glaube ich auch schon mal gesagt, wenn die halt fertig ist, macht einen Termin mit dem entsprechenden Tutor aus, zeigt dem das vielleicht 10 Minuten und der wird euch so ein bisschen fragen, um halt sicherzustellen, dass ihr es auch selber gemacht habt. Achso, und ihr dürft gerne in Zweiergruppen arbeiten. Ihr müsst nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eine Lösung zu zweit abgeben. Zu dritt fände ich zu viel, also das sollte da dann vermeiden. Und ich meine, wann du das magst, ob du das am, was weiß ich, 11. Januar sofort dann nach Weihnachten magst oder ob du das meinetwegen auch, ich würde es nicht zu lange rausschieben, ich denke, es ist halt ein gutes Training nochmal für die Klausur. Also sicher sind diese Projektaufgaben nicht das Klausurrelevante, aber wenn ihr die geschafft habt, habt ihr euch wahrscheinlich gut vorbereitet. Also ich habe auch vor, die Hausaufgaben, die Menge im neuen Jahr dann deutlich zu reduzieren, dass ihr halt die Übungen im Prinzip vielleicht zu 50% oder was zumindest nutzen könnt, da zu arbeiten und halt auch eure Tutoren zu befragen. Ansonsten teilt euch das ein, wie ihr denkt. Also es sind auch ins große Programmieraufgaben raus. Das ist sicher keine unmenschlich große Aufgabe. Also ich habe den Tutoren gesagt, wenn sie selber länger als eine Stunde brauchen zum Programmieren, wäre es ungeeignet. Also ich denke, es ist vielleicht das Volumen von 2 oder 3 Aufgabenblättern, so würde ich mir das vorstellen. Ich denke, das ist, wenn ihr euch wirklich dran setzt, vielleicht in 2, 3 Tagen zu machen, oder wenn ihr das konsequent aber nebenbei macht, vielleicht 2 Wochen oder sowas. Gut, das war Nummer 1. Nummer 2, ich hatte diese Woche wieder mehr Zeit und war in einigen Übungsgruppen. Und auch wenn ich schon oft hier gesagt habe, ich sehe immer wieder den gleichen Fehler, wo halt irgend sowas steht im Programmcode 1 durch 2 oder i durch n, wobei i und n Integer-Variablen sind. Ich meine, das ist schlicht und ergreifend falsch in C. Also zumindest, wenn ihr irgendwas haben wollt, was halt eine Kommazahl ist. Also wir hatten, glaube ich, bei dieser Wellenfunktionsaufgabe eine analytische Formel, da stand ein Integer-Index plus 1/2. Aber wenn er 1 durch 2 schreibt, dann gibt es 0. Weil 1 ist eine Integer-Konstante und 2 ist eine Integer-Konstante. Dann wird im Raum der Integer-Zahlen gerechnet. Da gibt es kein 1/2, also schneidet der Computer ab. Und das ist eine 0. Und das war in den meisten Fällen, wo ich es gesehen habe, nicht die Absicht des Programmierers, da 0 hinzuschreiben, sondern halt wirklich 1/2. Also deswegen, seid, egal was er eintippt, ganz präzise in C, das vermeidet Fehler, schreibt immer 1,0, schreibt 2,0, dann ist es eine Doppelzahl und dann ist das, was halt hier steht, auch das Richtige, nämlich 0,5 dann am Ende. Oder aber, wenn ihr das hier habt, dann solltet ihr halt, wenn er mir folgt, macht das ganz explizit, das führt auch dazu, dass er nachdenkt, welche Typen habt ihr und welche Typen braucht er. Also ich würde euch empfehlen, das so zu schreiben. Dann habt ihr explizit die Integer-Variable n in eine Double-Variable konvertiert, selbiges mit der Variable i gemacht und dann dividiert er 2 Doubles durcheinander durch. Es gibt, das haben wir auch beredet, natürlich auch so Hybridformen, wo ihr von mir aus habt, einfach mal Beispiel zu machen, i dividiert durch 10.0. Das würde das machen, was er wahrscheinlich wollte. Also da habt ihr eine Integerzahl, da habt ihr eine Doppelzahl. Wenn 2 verschiedene Typen in einer Rechnung auftreten, wandelt C in den mächtigeren Typen um. Insofern würde dieses i automatisch, wie man es hier oben von Hand gemacht hat, in Double umgewandelt werden. Es ist Geschmacksfrage. Das ist halt kürzer, aber wenn man sowas macht, ist halt der Schritt zu sowas nicht mehr sehr weit. Also das heißt, ich würde eigentlich bevorzugen und euch raten, auch hier den längeren und expliziten Weg zu wählen. Denn wenn ihr euch sowas angewöhnt, dass ihr halt immer wirklich jede Variable umcastet oder umwandelt von Hand, man dann erzieht euch selber dazu nachzudenken, mit welchen Datentypen habt ihr das zu tun und welche wollt ihr haben. Und dann sind halt solche Fehler sehr viel unwahrscheinlicher. Gut, wir haben es oft schon beredet, aber ich glaube, es ist immer noch nötig, euch daran zu erinnern. Denn das sind einfach Fehler, die kann man vermeiden und die sind auch sehr ärgerlich. Also manchmal merkt man es sofort, aber manchmal kommt halt doch ein Ergebnis raus, was sehr ähnlich ist zu dem, was man erwartet. Und dann merkt man es eben nicht. Gut. Ja, dann zurück zum eigentlichen Stoff. Also wir sind immer noch bei Arrays und zwar haben wir das letzte Mal eine ganz spezielle Form von Arrays, nämlich Char oder Character Arrays begonnen und die bezeichnen halt auch als Strings und ein String ist einfach ein Array von Buchstaben, von einzelnen Zeichen und damit könnt ihr dann Zeichenketten speichern. Das ist in wissenschaftlichen Programmen vielleicht nicht ganz so wichtig wie Double- oder Integer-Zahlen, aber es kommt trotzdem häufig vor, also deswegen verdient es, da behandelt zu werden. Einiges haben wir schon gemacht, deswegen gehe ich relativ kurz durch. Also wichtig ist, dass ein String mit dem Schrägstrich-Null-Zeichen abgeschlossen wird, also das ist nicht das Null-Zeichen, sondern das ist ein unsichtbares Zeichen, das auch im ASCII-Code die Zahl 0 zugeordnet hat. Damit können wir immer sehen, wann halt ein String zu Ende ist. Wenn er eine String-Konstante irgendwo im Programm einbauen wollt, dann könnt ihr die mit solchen Hochkommas schreiben. Das habt ihr ja öfter schon getan. Bei printf oder bei scanf müsst ihr ja auch einen String als Parameter angeben. Das, ohne dass wir die Hintergründe verstanden haben, haben wir das ja schon oft gemacht. Dann könnt ihr einen String explizit ausgeben, indem man im Formatstring dieses %s da verwendet. Das Programm hat man schon diskutiert. Also machen wir es aber trotzdem noch, als eine Woche her ist. Also hier wird halt ein Character Array definiert und von Hand weiß ich halt, die zeigen A, B, C bis String-Ende-Zeichen zu. Viel kompakter kann ich diese Initialisierung in dieser Form hier machen, indem ich halt den String direkt schreibe als Konstante A, B, C in diesen Doppelhochkommas. Das ist übrigens auch nochmal was, wo man vielleicht hier deutlich sehen und auch sagen kann, die Doppelhochkommas, die bezeichnen Strings, Zeichenketten, die am Ende mit Schrägstrich 0, auch wenn es hier jetzt nicht explizit anzugeben ist, abgeschlossen werden. Dagegen die Einzelhochkommas, die deuten einzelne Zeichen, also Character-Datentypen an. Also das ist ein wichtiger Unterschied, doppeltes und einfaches Anführungszeichen. Naja, dann hier ist einfach halt mehr Platz gelassen im String. Das würde ich empfehlen, da nicht geizig zu sein, weil wir hatten ja das Problem, dass man hinten aus dem Array leicht rausschreiben kann in C. Also je größer das ist, desto geringer ist die Chance dafür. Und im Prinzip könnt ihr auch wie ganz unten die Größe weglassen. Dann, wenn er initialisiert das Array, dann wird halt die Anzahl der Zeichen plus 1, nämlich für dieses Abschlusszeichen Schrägstrich 0, wird dann explizit angelegt. Und das ist also dasselbe, wie halt, wenn er vier Elemente anfordert. Naja, und das war diese Ausgabeoption, wo ich gesagt habe, mit %s könnt ihr in printf das ausgeben und dann, ja, es war immer dasselbe, also jedes Mal haben wir A, B, C da reingeschrieben, deswegen wird es ausgegeben. Dann haben wir kurz auch scanf beredet, auch da muss ich halt %s im Formatstring eingeben, also das ist die wesentliche Zeile hier. Das Problem manchmal, oder aber auch ein hilfreiches Feature, je nachdem, was man machen will, ist, dass Spaces einzelne Wörter trennen und in nachfolgenden Strings abspeichern. So ähnlich wie halt zwei oder drei Integerzahlen in einer Zeile eingeben können. Da ist auch ein Space, ein Trennzeichen zwischen den Zahlen. So werden halt auch verschiedene Strings in verschiedenen Zahlen, durch Spaces getrennt in verschiedenen Variablen und Umständen abgelegt. Und das Problem, also möglicherweise das Problem seht ihr halt hier, wenn er einen String nur einliest und ihr gebt halt ein Wort ein, dann ist das fein, dann wird es, wie ihr hier seht, gespeichert oder kann wieder ausgegeben werden. Wenn er zwei Worte, die mit Space getrennt sind, eingibt, dann ist halt nur das erste gespeichert. Wenn ihr wisst, dass zwei Worte kommen, ist kein Problem, dann könnt ihr das nächste Programm nehmen, das halt scanf mit %s und %s aufruft, also das halt zweimal ein Input abfragt, dann wird halt in String 1 das erste Wort, in String 2 das zweite Wort gespeichert und naja, die Ausgabe zeigt halt, dass das, was ich sage, richtig ist, also Sheldon in String 1 gespeichert, Cooper in String 2. Gut, und ich glaube, da sind wir dann hängen geblieben das letzte Mal, wenn er, also manchmal ist es halt ein bisschen unschön oder blöd, wenn man Spaces haben will und die werden immer ignoriert. Deswegen gibt es halt auch in C Funktionen, die ganze Zeilen bis zum Return-Zeichen einlesen. Und da ist gets und fgets, sind da zwei mögliche Bibliotheksfunktionen, die ihr verwenden könnt. Und naja, ich würde sagen, für eure eigenen Programme könnt ihr gerne dieses gets verwenden. Für Programme, die vielleicht ein bisschen kritisch sind, die auch andere fremde Leute benutzen sollen, ist dieses fgets besser. Der Grund, das hat man glaube ich auch gerade noch beredet, dass es heißt never use getS. Also warum man es niemals benutzen soll, liegt halt daran, dass egal wie lang die Zeichenkette ist, die ihr eingibt, die wird halt einfach in euren Speicher geschrieben, an der Position, wo euer String beginnt. Und wenn das String nicht lang genug ist, ist das C völlig gleichgültig, dann schreibt er halt über die Array-Grenze hinaus und überschreibt halt unter Umständen wertvolle Daten oder andere Programme oder irgend sowas. Also das heißt, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr selber nicht mehr als 10 Zeichen eingibt und ihr einen 100 Elemente langen String habt, dann wird euch nichts passieren. Aber ja, im Prinzip kann man das halt immer aushebeln, indem man mehr Zeichen eingibt, als Platz da ist. Dagegen bei fgets, da könnt ihr halt mit dem Integer-Parameter size die maximale Größe angeben und ab da wird halt dann abgeschnitten. Also ihr müsst halt euer Array-Größe vom String eintragen. Wenn dann der Benutzer was Längeres eintippt, dann naja, wird das halt einfach ignoriert. Und das war dieses Programm hier, das hat man, glaube ich, noch nicht besprochen. Da war gerade der Bruch das letzte Mal. Ich definiere zwei Strings mit 10 Elementen, String 1 und String 2. Und zum Einlesen des ersten verwende ich die Funktion getS und für den zweiten verwende ich dieses fgets. Und ja, wie schon gesagt, bei fgets ist halt sicher, weil man hier die Länge, also diese 10, einfach einträgt und dann die Funktion garantiert, dass maximal 9 Zeichen eingelesen werden. Dagegen da oben, wie schon gesagt, liest es halt beliebig viele Zeichen ein, was gefährlich sein kann. Naja, und wenn er das Ganze startet, also verharmlose Eingaben eingelesen, auch diese Space wird halt mit in den String reingeschrieben, im Gegensatz zu scanf. Und ja, hier wird halt einfach die Zeile wieder ausgegeben. Dagegen, wenn er jetzt dasselbe Programm nochmal startet und jetzt also mehr als 10 Zeichen, was sind das irgendwie, 15 oder sowas, da unten eintippt, naja, dann seht ihr, dass zwar scheinbar jetzt 15 Zeichen in dem String gespeichert sind, aber das ist eigentlich nicht wahr. Also das sind halt 10 Zeichen hier gespeichert und 5 Zeichen in irgendeinem unerlaubten Platz, den er eigentlich nicht so viele Variablen, die in dem Programm nicht existieren, dort eingetragen werden. Aber man, wenn ihr ein großes Programm habt, dann kann da Schlimmes passieren, wenn ihr mehr Variablen dahinter noch angefordert habt oder irgendwas. Also das ist gefährlich. Dagegen, wenn er unten bei fgets jetzt diese selben vielleicht, was weiß ich, 15 Zeichen eintippt, dann seht ihr, dass da Schluss ist. Also A, B, C, Abstand D, E, F sind 7, 8, das A gehört noch dann dazu, sind 9 und das 10. Zeichen, das ist das Schrägstrich 0 Zeichen, dafür braucht er auch einen Platz und mehr ist nicht da. Und was halt weggeschnitten wird, naja, das sind die Zeichen da hinten und auch noch das Enterzeichen. Das Enterzeichen ist mit drin und ja, dadurch, dass halt hier mit Gewalt abgeschnitten wird, sieht es jetzt ein wenig komisch aus, wird halt die neue Eingabeaufforderung, die mit M. Wagner beginnt, direkt dran gehängt. Also, so ist es, genau. Kannst du mal spaßeshalber machen, irgendwo von deiner Variable ein paar hundert oder tausend Plätze vorwärts gehen und das als String printen. Da kriegst du meistens einen ziemlich vollgemüllten Bildschirm, weil da kryptisches Zeug im Speicher ist, bis zufällig die nächste Null kommt.
In der Funktion fgets ist dann als drittes Argument noch ein
stdin. Ach, das habe ich vergessen, ja. Gut, da die genauen Sachen bitte ich ein bisschen Geduld. Also diese ja, Print- und Scanf- und Get-S-Sachen, die können da sowohl zum Einlesen als auch zum Ausgeben, als auch zur Datei-Ein- und Ausgabe verwenden. Und die flexiblen Versionen, da habt ihr die Möglichkeit, mit dem Parameter anzugeben, man sagt, welchen Kanal oder so ihr gerade wählt und stdin heißt Standard Input, also das bezieht sich auf die Tastatureingabe. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aus einer Datei lesen wolltet, würdet ihr nicht Standard in hier eintippen, sondern würdet ihr dann den Zeiger auf eine geöffnete Datei angeben. Aber das haben wir noch nicht gemacht, das kommt wahrscheinlich erst nach Weihnachten. Deswegen, aber es gibt keine Version, die sicher ist und die nicht so ein ja, Dateizeiger, sagt man, enthält. Also insofern musst du jetzt das hier schon mal verwenden. Also ignoriert es oder verwendet momentan immer dieses Standard-In und irgendwie kurz nach Weihnachten wird er verstehen, warum und welche Optionen ihr da noch habt. Gut, dann, also wenn ihr jetzt so Strings noch zerlegen wollt von Hand, zum Beispiel aus einem langen String wieder eine Zahl rausholen, was ja ganz hilfreich sein kann, wenn der Benutzer halt Text eingibt und ihr wollt diese Zahl oder was dann mathematisch weiterverarbeiten, dann gibt es auch ein paar hilfreiche Funktionen, nämlich analoge Befehle zu scanf und zu printf, die ein zusätzliches s vorne dran haben für String. Und anstelle, dass halt jetzt aus der Standardeingabe gelesen wird oder aber auf die Standardausgabe, also auf dem Bildschirm gedruckt wird, wird das Ganze halt entweder vorne im gegebenen String gelesen oder in den gegebenen String reingedruckt oder ausgegeben. Und dann habt ihr halt die Chance, zum Beispiel eine Zeichenkette, die mehrere Integerzahlen enthält, die könnt ihr dann, wenn ihr hier den String angebt und den entsprechenden Formatstring, also dieses %d ein paar Mal, könnt ihr dann auslesen und tatsächlich in Integerwerte umwandeln. Genau wie ihr es von der Standardeingabe mit scanf kennt. Ich glaube, unten ist gleich noch ein Beispiel. Und relativ analog funktioniert dieses ATOI und ATOF. Das wandelt auch ein String oder ein Wort in eine Integerzahl oder in eine Floatzahl um. Also da gebt ihr nur einen String an und dieser String, der muss halt im Prinzip in sinnvoller Weise eine entsprechende Integer- oder Floatzahl enthalten. Und naja, was rauskommt, ist halt als Rückgabewert dann die entsprechende Zahl, aber nicht mehr als String, sondern als mathematisch weiterverarbeitbares Objekt. Und ein entsprechendes Beispiel dazu. Also, ja, es wird erstmal Speicherplatz für 4 Strings angelegt. Dann wird in diese Variable String wird einfach eine Texteingabezeile gelesen und per Konvention soll man da jetzt halt 3 Worte eintippen, was hier in der nächsten Zeile einzeln zerlegt wird. Also diese Textzeile mit 3 Worten, die wird jetzt mit scanf halt ausgelesen und zwar werden ein String 1, 2 und 3 gespeichert. Und naja, um zu testen, dass das funktioniert, habe ich es danach direkt halt ausgegeben. Und ihr seht auch, es klappt. Also ich habe eingetippt A, B, C, D, E, F, 123, 0,456. Und dann gibt er halt aus, erstes Wort A, B, C, D, E, F, zweites Wort 123 und drittes Wort dann diese Kommazahl. Und naja, jetzt ist es vielleicht wünschenswert, dass er halt nicht nur diese Zahlen in Stringdarstellung habt, sondern wirklich in einer Integer oder in einer Double-Variable. Und da habe ich jetzt dieses ATOI und ATOF da verwendet. Und ja, sehr einfach, ihr müsst halt den entsprechenden String übergeben und kriegt gerade eine Integer-Zahl raus. Oder aber bei ATOF kriegt ihr halt eine Double-Zahl raus. Und wie ihr seht, könnt ihr das dann halt ganz normal, wie ihr es gewohnt seid, drucken oder jetzt mit mathematischen Operationen weiterverarbeiten. Natürlich war das ein bisschen ein Umweg, um beide Funktionen zu demonstrieren. Wenn ihr wisst, dass Nummer 2 ein Integer, Nummer 3 ein Double ist, hättet ihr natürlich auch hier oben sofort %d und %f schreiben können und dann halt hier, wie ihr es gewohnt seid, die Integer und die Double-Variable. Also das ist nicht das Schnellste jetzt, aber ich wollte einfach Beispiele bringen für diese Sachen. Gut, dann weitere hilfreiche Funktionen zur Bearbeitung von Strings, die sind enthalten in einer anderen Bibliothek, die ihr mit String-H, also include String-H einbindet. Und ja, die Namen sind fast selbsterklärend, also String-Len, das gibt die Stringlänge an, also die Anzahl der Zeichen, die im String gespeichert sind. Dann str-copy, das kopiert einen String, nämlich den Source-String in den Destination-String. Dann str-cut, das ja, hängen zwei Strings aneinander an. Also der Source-String, der wird hinten an diesen Destination-String einfach dran geklebt. Und schlussendlich könnt ihr zwei Strings vergleichen mit str-comp. Und wenn diese beiden Strings gleich sind, dann wird als Integer-Ergebnis 0 zurückgeliefert. Und wenn sie ungleich sind, dann wird ein Ergebnis ungleich 0 zurückgeliefert. Also meistens wird halt hier eine String-Variable und eine String-Konstante verglichen, um zu testen, ob halt in der String-Variable das entsprechende Wort enthalten ist. Also wenn er zum Beispiel fragt, Benutzer, soll er weitermachen? Und dann darf der Yes oder No eintippen, dann könnte er halt den eingegebenen String entweder mit Yes oder No vergleichen. Und das macht er sehr zweckmäßig mit diesem str-comp. Übrigens, wer über die Hausaufgabe hinaus üben will, diese Funktionen selber zu schreiben, ist nicht sehr schwierig. Also ihr könntet mal euch dran versuchen, diese Dinge da ohne diese String.h-Bibliothek zu machen, indem ihr halt da Mini-Funktionen von vielleicht 10 Zeilen Länge, würde ich schätzen maximal, selber schreibt. Gut, dann hier wieder ein Beispielprogramm, wo halt diese Operationen nochmal im Einsatz zu sehen sind. Ich definiere zwei Strings, die ich halt hier initialisiere mit diesen Vor- und Nachnamen. Dann das erste, was ich mache, ich drucke die Länge des String 1 aus. Also das müssten, wenn man zählt, 7 Buchstaben sein. Das Nullzeichen, das zählt Strlang nicht mit. Da können wir gleich mal runter auf die Ausgabe schauen. Genau, also dieses Strlang von dem String Sheldon ist gerade 7. Also zweckmäßig ist es vor allem dann, wenn er zum Beispiel über alle Einzelzeichen von dem String einen Loop machen wollt. Halt. Später haben wir ein Beispiel, wenn man arithmetische Operationen in Stringform auswerten, wenn man zum Beispiel nach einem Plus oder nach einem Minus oder irgendwas sucht, dann macht man halt eine Vorschleife vor 0 gleich, vor i gleich 0 bis Strillänge von eurem String. Dann das zweite, was ich gemacht habe, sind zwei Strings aneinander gehängt, und zwar zweimal. Also ich habe an String 1, das war Sheldon, einen ganz kurzen String, der nur ein Leerzeichen enthält, dran gehängt, und dann nochmal an das Ergebnis den String 2, also da war Cooper drin gestanden, und dann müsste halt am Ende in String 1, der da ausgedruckt wird, der komplette Vor- und Nachname zu sehen sein. Genau. Dann ja, sind wir bereits hier. Hier wird die String-Copy-Operation ausgeführt. Also ich gebe anfangs nochmal String 1 und String 2 aus. Da ist halt Sheldon Cooper und Cooper drin. Naja, und jetzt mache ich halt String-Copy, also kopiere 2 nach 1. Und wenn er es danach druckt, sind sie halt, was nicht weiter verwunderlich ist, identisch. Und ganz am Ende machen wir halt noch einen Vergleich. Also ich vergleiche String 1. String 1 enthält jetzt dieses Cooper mit irgendeiner Zeichenkette AAA, mit irgendeiner Zeichenkette FFF und dann mit der Zeichenkette, die identisch ist, nämlich mit diesem Cooper, und kriege halt einmal 0 und einmal von 0 verschiedene Ergebnisse. Ich denke, diese von 0 verschiedenen Ergebnisse, die haben auch irgendeine Bedeutung. Ich vermute gerade, dass es so der Abstand irgendwie im Alphabet ist. Also es ist verdächtig, dass A und C zwei Buchstaben auseinander ist. Und ich glaube, wenn es in der umgekehrten Reihenfolge ist, dann muss man 1 drauf addieren. Also ich habe festgestellt, wenn man irgendwie F oder G eintippt, dann geht diese Zahl immer um 1 hoch. Aber also das habe ich noch nicht. Gut. Achso, und das ist eine Kleinigkeit, ein bisschen was Subtiles wieder. Diese Strlen-Funktion, die gibt per Definition Datentyp SizeT zurück. Wir hatten irgendwo anders dieses SizeT schon mal. Ich glaube, die SizeOf-Funktion, hatte die nicht auch irgend sowas? Auf jeden Fall, dieses Size-T, das ist fast äquivalent zu Integer oder Long-Integer. Das hängt ab von eurem System, wie das genau definiert ist. Wenn ihr halt das ja, sehr rigoros machen wollt, dann müsst ihr halt sehen oder die Beschreibung angucken, das gibt Size-T und Size-T ist irgendeine Integerzahl, die im Formatstring mit %ZD angesprochen wird. Du kannst mal ein %D reinhängen, bestenfalls kriegst du eine Warnung und im schlechtesten Fall eine Warnung und im besten Fall funktioniert es auch ganz normal. Also das ist nichts sehr Tiefsinniges, das ist eigentlich nur ein bisschen schönerer Stil. Also die Frage, du sagst, die Datentypen sind konstante Zeichenketten, wie es hier zu sehen ist, aber unten verwendet man eine nicht konstante Zeichenkette. Das ist im Prinzip kein Problem. Da wird halt, ähnlich wie wir es hier schon hatten, eine automatische Typumwandlung von einer nicht konstanten Zeichenkette in eine konstante gemacht. Das ist kein Problem. Also bei Übergabe in die Funktion wird halt einfach die Zeichenkette vorm Überschreiben geschützt. Das Umgekehrte kannst du mal von Hand so eine Funktion schreiben, dass du eine konstante Zeichenkette hast, die zu einer nicht konstanten wird. Das ist sehr wahrscheinlich verboten und da wirst du eine Fehlermeldung kriegen. Also du kannst nicht irgendwas, was schreibgeschützt war, plötzlich umändern, dass du doch drüber schreiben kannst. Aber sozusagen die Const-K-Stern ist ein Spezialfall, was weniger mächtig ist wie K-Stern, deswegen ist diese Umwandlung möglich. Du kannst auch, wenn du ein Purist sein willst, natürlich, ups, ist wieder verblättert, kannst du noch, also du hast diesen Datentyp const-K-Stern als Cast-Operator hier vor diesen String einschreiben. Dann wäre es also wirklich ganz, ganz sauber. Ich persönlich würde das an der Tafel noch machen, das hier nicht mehr machen, aber also jeder muss da seinen eigenen Stil finden. Gut, jetzt wieder eine längere Anwendung, also nichts Neues vom Programmieren her, aber was schon ein gewisses Potenzial hat und eine wissenschaftliche Anwendung, nämlich ich weiß nicht, ob man Maple verwendet habt oder irgendwelche anderen Computeralgebra-Programme, sozusagen ein ganz primitives System dieser Art zu schreiben. Der Benutzer gibt in Textform irgendeinen arithmetischen Ausdruck ein. Also wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Wir erlauben Plus und Minus, wir erlauben Klammer auf, Klammer zu, beliebig viele Spaces und wir erlauben ganze Zahlen. Und egal wie fantasievoll man bei dieser Texteingabe ist, wir wollen ein Programm, das diesen Ausdruck dann auswertet. Und naja, im ersten Moment ist es vielleicht ein bisschen eine einschüchternde Aufgabe, weil ja doch das beliebig lang und beliebig geschachtelt mit den Klammern sein kann. Aber wenn man sich halt einen guten Algorithmus überlegt, wird er sehen, ist das Programm nicht allzu lang. Also ich denke, da könnt ihr ein bisschen über diese algorithmische Denkweise, diese Umsetzung von einer schwierigen Aufgabe in Computercode was lernen an diesem Beispiel. Und es werden halt diese String-Operationen nochmal wiederholt. Also hier nochmal die Ziele zusammengefasst. Wir wollen ein Programm, das einen in einem String gespeicherten arithmetischen Ausdruck auswertet. Erlaubt ist, wie gesagt, plus, minus, Klammer auf, Klammer zu, Space und ganze Zahlen. Und ähnlich wie wir damals in C diese Tabelle hatten mit Vorrang und Assoziativität, soll Plus und Minus links assoziativ ausgewertet werden. Also das heißt, eigentlich haben wir nur eine Mehrdeutigkeit mit Minus. 10 minus 2 minus 3, das soll halt 5 ergeben und nicht 11. Also man soll halt als erstes 10 minus 2 rechnen und von dem Ergebnis dann 3 abziehen und nicht umgekehrt, also erst 2 minus 3 rechnen und das Ergebnis von 10 abziehen. Also das ist die Vorgabe. Wenn jetzt so mein Standardtipp, wenn das eine Übungsaufgabe wäre und ihr setzt euch direkt am Computer und tippt was ein, dann vermute ich, wenn ihr nicht sehr begabt oder deutlich begabter wie ich seid, dann wird es scheitern. Also ich muss gestehen, ich habe kurz darüber nachgedacht, aber nicht lang genug. Und dann war es auch nichts nach 5 Minuten. Und dann in der zweiten Iteration vielleicht nochmal eine Viertelstunde sorgfältig überlegt. Und dann war es sehr schnell programmiert. Und naja, dieses Überlegen, was man halt meines Erachtens besser mit Papier und Stift macht, also so einen Algorithmus zu entwickeln, da war das hier mein Gedankengang und ich denke, der funktioniert. Also das Erste, was ich gemacht habe und was, glaube ich, ja, offensichtlich ist, dass man erstmal alle Spaces aus dem String entfernt. Denn das ist ja mathematisch gesehen völlig nutzlos. Das dient höchstens dem Benutzer, dass er ein bisschen besseren Überblick hat. Aber da wollen wir auch keine Konvention vorgeben. Einer macht halt gern viele Spaces, der andere nicht. Also das ist eine separate Funktion, die einen String nimmt, alle Spaces löscht. Gut, und dann würde ich folgendermaßen vorgehen. Also es ist nicht garantiert, dass es kein anderes Vorgehen gibt, was auch funktioniert. Aber also das Programm, was ihr seht, ist so gemacht. Ich fange ganz rechts im String an und dann suche ich nach dem ersten Operator plus oder minus, der auftritt. Von rechts kommend wegen dieser Linksassoziativität. Also ich will bei dem Beispiel da oben, soll sozusagen dieses Minus als erstes gefunden werden und damit als letzte Operation ausgeführt werden. Wenn er das umschreibt, das Programm, und von links kommt, dann funktioniert es auch nur dann, wird er sehen, habt ihr keine Links- sondern Rechtsassoziativität mehr. Also das, diese Verbindung, die seht ihr dann erst am Ende des Algorithmus. Also gut, wir suchen von rechts kommend erstes Plus oder Minus. Mit einer Zusatzbedingung, es darf nicht innerhalb von irgendwelchen Klammern stehen. Also wenn halt beispielsweise der Ausdruck so lautet, 3 minus 4 plus 7, dann fange ich halt hier an, finde zwar ein Plus oder Minus, aber das ist innerhalb von einer Klammer, also das soll ignoriert werden. Das heißt, es geht erst an diese Stelle daher. Naja, und wenn jetzt ein solcher Operator gefunden wird, also in dem Fall dieses Minus hier, dann ruft der Algorithmus sich selber wieder auf. Das nennt man Rekursion. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort mal gehört habt. Und zwar ruft er sich selber zweimal auf, also das ist wie so eine Art Baum. Er wird halt häufiger, immer häufiger gestartet. Und zwar wird der Algorithmus einmal mit dem rechten Teil aufgerufen und einmal mit dem linken Teil. Also der Algorithmus selber, der liefert ja die Zahl von dem Ausdruck. Also wenn er sich selber aufruft, liefert er halt einmal die Zahl 4 plus 7 in Klammern und einmal die Zahl 3. Naja, und diese Ergebnisse, die werden dann halt, je nachdem, ob das jetzt ein Plus oder Minus war, addiert oder subtrahiert. Also das war Schritt 3, falls so ein Operator gefunden wird. Wenn kein solcher Operator gefunden wird, dann kann es sein, dass ein Ausdruck beispielsweise nach dem rekursiven Aufruf für den rechten Teil, dass der links und rechts Klammern enthält. Die Klammern, die sind aber für nichts gut an der Stelle mehr, wenn alles geklammert wird. Also würde man die entfernen und halt mit dem Rest, also hier im Beispiel mit 4 plus 7, den Algorithmus wieder rekursiv aufrufen und das entsprechende Ergebnis zurückliefern. Wenn das auch nicht der Fall ist, also wenn keine Klammern da sind, naja, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel mehr Möglichkeiten, dann kann es nur noch eine Kette von Ziffern sein und dann testen wir halt, ob das, was da steht, ausschließlich Ziffern enthält. Wenn ja, dann wandeln wir die Ziffernfolge wirklich in den Int-Wert um. Also hier könnte jetzt zum Beispiel auch 13 oder so stehen, dann müsste man die zwei Ziffern in die mathematische 13 umwandeln und liefern das Ergebnis zurück. Wenn das keine Ziffern sind, dann muss irgendwas verkehrt sein, denke ich. Dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dass es ein vernünftiger Ausdruck sein kann. Also denkt selber auch kritisch durch. Mag sein, dass ich was übersehen habe. Ich habe es allerdings mit 10 Beispielen getestet und es sah gut aus. Und auch meine Logik hat kein Schlupfloch mehr entdeckt. Also denke ich, dass das ein vernünftiges Vorgehen ist. Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist vor allem dieses rekursive Aufrufen. Also das hat die Funktion, die irgendeinen String kriegt und den auswertet, sich immer wieder mit Teilstring selber aufruft, bis es halt am Ende bei irgendwelchen Zahlen landet und diese Zahlen dann zurückliefert. Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht genau. Also ich hatte nie ein Beispiel, wo eine Rekursion benötigt wurde und das sehr viel Zeit gebraucht hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass die maximale Rekursionstiefe auch irgendwo limitiert ist bei den Computern. Also ich erinnere mich an meine eigene Studienzeit, ich hatte damals sogar Informatik studiert und irgendwas wurde uns da gesagt, dass das nicht beliebig fortsetzbar ist. Aber für alle realistischen Fälle hatte ich da eigentlich nie Probleme. Ich weiß es nicht. Du kannst ja mal testen. Ich meine, mach doch mal. Also Fakultät ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht, weil da immer nur ein rekursiver Aufruf stattfindet. Vielleicht wäre es irgendein Beispiel gut, wo so binärbaumartig hochgeht. Dann hast du schon viele Aufrufe. Und wenn das ganze Programm mal iterativ schreibst mit, sag mal, der gleichen Strategie, dann könntest du ja mal die Zeit messen. Also wenn dich erinnerst, in der ersten Stunde haben wir die Linux-Befehle beredet und da gibt es einen Befehl Time. Der misst sozusagen die verbrauchte CPU-Zeit. Also wäre mal ein interessanter Test, wobei es mag auch wieder von System zu System natürlich verschieden sein oder von Maschine zu Maschine. Genau, kann ich es nicht sagen. Gut, also jetzt geht es darum, halt das umzusetzen. Fangen wir beim Main unten an. Also Main passiert nicht viel. Da muss man halt einen arithmetischen Ausdruck eingeben, der mit getS eingelesen wird und in dem String gespeichert ist. Und dann rufe ich zwei Funktionen auf. Die eine Funktion heißt remove spaces. Das war dieser erste Schritt, wo halt alle Spaces rausgefeuert werden. Und wenn das erledigt ist, dann rufe ich die eigentlich interessante Funktion auf, die habe ich eval genannt. Und eval, das wertet halt, wie wir es hier diskutiert haben, so einen arithmetischen Ausdruck in Textform aus. Und dieses eval, das ruft sich halt selber wieder rekursiv dann entsprechend oft auf, wie wir sehen werden. Also das heißt, als nächstes gucken wir uns geschwind remove spaces an, diese separate Funktion, die wir nur einmal brauchen, und dann die längere und eigentlich interessante Funktion, nämlich dieses eval. Also das hier ist diese remove space Funktion. Die ist eigentlich nicht sehr schwierig zu verstehen. Also sie kriegt ein Argument, nämlich den String, der str heißt, und dann mache ich eine Schleife, wie ich es gerade schon angedeutet habe, was häufig vorkommt, von 0 loslaufen. Dann frage ich, ist das aktuelle Zeichen, also das Zeichen an der Stelle I1, ist das ein Space? Wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich halt mit der Vorschleife in die nächste Iteration und so weiter, bis zum Stringende. Wenn ich so ein Space finde, naja, was muss ich machen? Ich muss halt alles, was nach dem Space kommt, eine Stelle nach vorne kopieren, um das Space zu eliminieren. Und das mache ich mit einer zweiten Schleife, als ich sage, vor I2 starte ich an der Position I1 und laufe auch wieder bis zur Länge des Strings und sage halt String in Klammer I2, also das Zeichen bei I2 ist das Zeichen bei I2 plus 1. Also ich schreibe halt jedes Zeichen eine Position weiter vorn hin und damit wird dieses Space gelöscht. Und wichtig ist auch noch, das hatte ich selber am Anfang vergessen, dass er diesen Zähler I1 jetzt um 1 reduziert, weil wenn er das nicht macht, dann geht die Schleife im nächsten Durchlauf auf die nächste Position. Aber es kann sein, dass zwei Spaces hintereinander waren und ein Space hier gerade nach vorne gerutscht ist. Also das heißt, wenn da viele Spaces sind, dann klebt da einige Iterationen an derselben Stelle, bis die alle entfernt sind und erst dann geht es wieder vorwärts. Also das, denke ich, ist die relativ einfache Sache noch. Man jetzt das eigentlich Interessante, nämlich diese Eval-Funktion, wobei auch hier, die ist zwar ein bisschen länglich, aber wenn ihr mir das da oben abgekauft habt, diesen Algorithmus, wird jetzt halt schlicht und ergreifend diese Schritte 2, 3, 4, 5, 6 oder so der Reihe nach ausgeführt. Und jeder dieser Schritte ist, würde ich sagen, nicht komplizierter wie der Schritt 1, das Entfernen von Spaces. Also da müsst ihr halt auch wieder durch den String laufen und irgendwelche Zeichen suchen oder sowas. Gut, also mein erster Schritt war, nochmal zur Erinnerung, dass man von rechts kommend nach dem ersten Plus- oder Minus-Fahnden das nicht innerhalb von Klammern steht. Deswegen mache ich eine Schleife. Die Schleifenvariable heißt Position oder Pos. Ich starte bei der Stringlänge und laufe bis 0. Also von rechts kommend rein. Und ja, im Prinzip ignoriert mal diese ersten drei Statements da. Ich laufe halt runter und runter und runter und frage, if String bei Position ist Plus, dann mach irgendwas. Oder wenn String bei Position Minus, dann mach irgendwas. Also hier wird Plus und Minus entdeckt. Wofür diese Zeilen darüber dienen, ist auszuschließen, dass Plus oder Minus innerhalb von Klammern steht. Also wir wollen nicht dieses Plus hier erwischen, weil das ist wesentlich weiter innen verschachtelt. Also das ist Teil dieses Ausdrucks, aber nicht auf der niedrigsten Ebene. Deswegen müssen wir irgendwie feststellen, ob wir innerhalb von Klammern sind oder ob wir auf der höchsten Ebene sind. Und zu dem Zweck habe ich eine extra Variable, num brackets open, also Anzahl der offenen Klammern eingeführt. Die startet bei 0, aber immer wenn er eine offene Klammer entdeckt, also von rechts kommend ist Klammer zu, eine Klammer aufzumachen oder eine Hierarchie höher zu gehen, dann wird num brackets open 1 hochgesetzt. Und wenn halt wieder eine Klammer zugeht, dann wird es 1 runtergesetzt. Und solltet ihr also nach diesen anfänglichen Überprüfungen der Klammern nicht gerade bei 0 geöffneten Klammern sein, heißt es halt, dass ihr innerhalb von irgendeinem Klammersatz seid und dann braucht man nicht weitermachen. Also dann kehrt er sofort wieder nach oben zurück, bis halt wieder alle offenen Klammern zugemacht sind. Erst dann sucht man weiter nach Plus oder Minus. Also das ist garantiert halt diese ja, Linksassoziativität, die wir jetzt gleich sehen werden, warum das hinhaut und was mit der Rekursion zu tun hat. Sind wir also nicht innerhalb geöffneter Klammern und finden den Ausdruck Plus oder Minus, dann kommt es jetzt zur Rekursion. Also das heißt, aus unserer Funktion eval raus rufen wir eval selber zweimal auf. Und naja, wie tun wir das? Als erstes ersetze ich das Plus oder das Minus, also str von pos, was zum Beispiel hier ein Plus war, ersetze ich durch String-Endezeichen. Und dann kann ich halt eval mit String selber aufrufen. String selber ist jetzt halt vom ersten Zeichen an bis zum vormaligen Pluszeichen, was jetzt durch ein String-Ende ersetzt wurde. Und ich rufe eval auf mit String Adresse, was mir halt wiederum einen String gibt. Also durch Ersetzen des Pluses durch Schrägstrich 0 habe ich halt von Hand den einfachen String in zwei Strings geteilt und jetzt rufe ich rekursiv im ersten und im zweiten String diese Eval-Funktion wieder auf. Gut, und wenn die Eval-Funktion funktioniert und mir halt den richtigen Integer zurückliefert, dann kann ich sie direkt in der mathematischen Operation verwenden. Also gerade nochmal, dass man es deutlich sieht, eval hat als Rückgabewert einen Integer. Also kann ich machen return eval von String oder vom linken String plus eval vom rechten String. Oder wenn halt der Operator ein Minus ist, return eval vom linken String minus eval vom rechten String. Gut, das waren jetzt die Abfrage, ob Plus oder Minus gefunden wird. Wenn da nichts dergleichen gefunden wurde, dann machen wir weiter. Das war der nächste Schritt oben. Dann fragen wir, ob ganz links eine Klammer aufsteht und ganz rechts, also bei Strleng, eine Klammer zusteht. Wenn das der Fall ist, dann müssen halt die Klammern wieder von Hand entfernt werden. Das heißt, was mache ich hier? Stück nach links, also ich überschreibe halt die erste Klammer und ersetze das vorletzte Zeichen, wo dann die Klammer zusteht, durch ein String-Ende-Zeichen. Und naja, dann habe ich halt, wenn wir das als Beispiel nehmen, sind die beiden Klammern weg und im String steht nur noch 4 plus 7 drin und das schicke ich jetzt wieder rekursiv als Aufruf raus und das Ergebnis, das gebe ich dann einfach zurück. Okay, wenn das auch nicht der Fall ist, diese Klammern auf und zu, haben wir jetzt noch eine Möglichkeit. Das str, das muss eine Zahl, also eine Folge von Ziffern enthalten. Und um das sicherzustellen, gehe ich halt über den gesamten String durch, also von 0 bis Stringlänge und frage, ob die einzelnen Ziffern, also str von POS, ob das zwischen 0 und zwischen 9 liegt im ASCII-Code. Also das sind ja Charaktersachen, die kann ich, wie wir es damals gesagt haben, direkt mit den einfachen Hochkommas vergleichen. Das wird in den ASCII-Code umgewandelt und 0 bis 9 steht hintereinander. Also das heißt, das schlägt halt an, wenn es keine Ziffer hat. Und wenn es keine Ziffer ist, dann muss was verkehrt sein. Dann sagt er halt fehlerhafter arithmetischer Ausdruck und beendet das Programm. Wenn es kein fehlerhafter Ausdruck ist, also dann wissen wir, dass jetzt nur noch Ziffern drin sind und dann wandeln wir einfach den String, diese Ziffernfolge um, in eine Integerzahl mit dieser Hilfsfunktion ATOI, die wir vorhin besprochen haben, und geben die zurück. Ja, das ist es im Prinzip. Also ich glaube, das ist nicht einfach zu verstehen, gerade dieses Konzept der Rekursion, dass man halt eigentlich ein kompliziertes Problem hat und im ersten Schritt nichts anderes tut, als das in einfachere Probleme zu splitten und wieder ein einfacher und wieder ein einfacher, bis ich halt bei einem ganz primitiven Problem bin, nämlich, dass nur noch eine Zahl drin steht und dann wird in einer sehr tiefen Rekursionsebene dann halt überall Zahlen zurückgeliefert, die waren, wie wir es oben gesehen haben, addiert oder subtrahiert, je nachdem, wie unsere rekursiven Aufrufe waren und irgendwann wird das Ganze dann zusammengebastelt und zum korrekten Ergebnis gemacht. Ja, Return würde zum Aufrufen zurückgehen, das würde in die Main-Funktion zurückspringen. Wenn noch was käme, würde das ausgeführt. Exit macht Schluss.
Okay, das ist egal, wie tief ich in meiner Rekursion bin, mit Exit
beendet. Ende, genau. Okay. Programm wird gestoppt und Fehler wird ausgegeben. Okay, hier einfach zu demonstrieren, dass es zu funktionieren scheint. Ich meine, das war ein primitiver Test. Wenn ich 55 eintippe, kommt es raus. Wenn ich 3 plus 44 eintippe, kommt 47 raus. Wenn ich jetzt ein bisschen hässlichen Input gebe mit vielen Klammern und Spaces, kommt, glaube ich, ausrichtig hier raus. 7 minus 1 ist 6, plus 5 ist 11, minus, auch wenn es dreifach geklammert ist oder so, 3 gibt die 8. Dann hier mal ein Test von dieser Linksassoziativität. 10 minus 2 minus 3 ist 5. Und wie gesagt, das funktioniert halt, weil als erstes rekursiv das hier ausgewertet wird und das hier. Und das bedeutet halt, dass das, was elementarer, also weiter unten im Rekursionsbaum steht, zuerst berechnet wird, nämlich 10 minus 2 und danach minus 3. Wir können mal spaßeshalber von rechts diese Stringsuche nach dem Operator plus oder minus umschreiben, dann wird er halt sehen, dass die links zur Rechtsassoziativität wird. Dann Test, dass Klammersetzung funktioniert. Also 10 minus 2 minus 3 geklammert, gibt 11, das stimmt auch. Und jetzt halt mal bewusst einen Schmarrn eingegeben, wo eine Klammer zu viel zugeht. Und er meldet auch hier, dass er einen fehlerhaften arithmetischen Ausdruck hat. Also ich denke, das wäre ein Startpunkt von einer primitiven Maple-Version. Ich meine, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal mal und geteilt durch und Kommazahlen und was auch immer, Square Root könnt ihr einbauen. Also ich glaube, das sind jetzt das Erweitern, wenn man erstmal so ein Konzept hat, ist wahrscheinlich relativ einfach. Also mag sein, dass man dann auch plötzlich wieder an Stellen stößt, wo konzeptionell wirklich ganz Neues erforderlich ist. Aber im Prinzip, so denke ich, ist ein Computeralgebra-System programmiert oder auch ein Compiler. Ein Compiler, euer C-Compiler ist wahrscheinlich selber in C geschrieben worden irgendwann und der macht auch nichts anderes, als dass er halt euren Programmtext nach gewissen Regeln überprüft und nicht in einen mathematischen Ausdruck übersetzt, aber halt in Maschinencode, also ganz primitive Bit-Anweisungen, die ein Mensch nicht verstehen kann. Und das würde im Prinzip genauso funktionieren, dass er halt nach Klammern sucht und nach Blöcken und nach Schlüsselworten und so weiter. Also deswegen ist, denke ich, dieses Beispiel schon was, wo man einiges lernen und mitnehmen kann für verschiedenste Programmieraufgaben. Gut, dann auch was, wo ich glaube, ich vor einigen Wochen schon mal gefragt habe, wie man Parameter aus der Kommandozeile an Programme übergeben kann. Das ist eine andere Art des Inputs, die gerade dann zweckmäßig ist, wenn man nicht übermäßig viel Input-Parameter hat. Und das könnt ihr jetzt endlich ganz leicht verstehen, wie das funktioniert, weil er Arrays und weil er Zeiger kennt. Also dazu sollten wir jetzt endlich mal die ja eigentlich standardmäßig verwendete Version von Main irgendwie in die Tafel werfen. Also Main hat einen Rückgabewert int, darüber haben wir schon öfter jetzt mal geredet, auch wenn wir ihn eigentlich nicht verwenden, weil er eher für andere Programme dient, die eure Programme aufrufen, aber nachdem das selten vorkommt, ist das nicht so wichtig. Aber Main hat selber auch einige Parameter, nämlich eine Integer-Variable und ein Array von Character-Zeigern, also mit anderen Worten, ein Array von Strings. Und wenn ihr jetzt in der Kommandozeile euer Programm startet und neben dem Programmnamen noch weitere Worte oder Zahlen oder so eintippt, dann werden diese Objekte als Strings in diesem String-Array niedergelegt und in argc, das heißt, glaube ich, Argument Count, wird die Anzahl dieser Argumente gespeichert. Und dann habt ihr ganz leicht die Chance, über diese beiden Größen halt diese Kommandozeilenparameter dann in eurem Programm auszulesen. Ich denke, am einfachsten versteht man das wieder anhand von dem Beispiel. Also zeigen wir erstmal, was das Programm macht. Ich habe das einfach nach dem Kompilieren habe ich das Programm add genannt. Wenn ihr jetzt eintippt, add, also startet, und zwei Zahlen, 3,0 und 2,5 zum Beispiel eintippt, dann druckt er aus, Summand 1 ist 3,0, Summand 2 ist 2,5 und er berechnet die Summe. Also mit anderen Worten, er schafft es halt irgendwie diese beiden Kommandozeilenargumente als Zahlen zu interpretieren und weiter zu verarbeiten. Naja, und wie es funktioniert, ist so. Also als erstes, wenn er schon solche Kommandozeilenparameter erwartet, dann sollte er auf jeden Fall fragen, ob die auch da sind, meistens indem man halt schlicht und ergreifend testet, ob die Anzahl der Parameter die richtige ist. Die Nummerierung, die fängt mit dem eigentlichen Programmnamen an. Also argc ist immer mindestens 1, auch wenn er nichts angibt. Und jeder weitere Parameter ist halt dann der nächste. Also das heißt, ihr habt, wenn er zwei zusätzliche Argumente fordert, muss argc gleich 3 sein. Wenn das nicht der Fall ist, ist es immer hilfreich, wenn man den Benutzer erinnert, was er einzugeben hat. Also ist vielleicht so eine Fehlermeldung mit einem Exit geeignet, wo er halt schreibt Summand 1, Summand 2. Also dann kapiert man relativ schnell wieder, was hier eigentlich fehlt. Wenn das aber gut geht, also wenn argc gleich 3 ist, dann mache ich nichts anderes, wie mal von diesem String-Array den ersten und den zweiten String auszudrucken. Und das haben wir ja gesehen, da unten, da sind halt gerade in Textform das 3,0 und das 2,5 jetzt drin. Naja, und wenn ihr damit rechnen wollt, dann müsst ihr das halt wieder in eine echte Double-Zahl umwandeln und da könnt ihr das ATOF verwenden und das halt in Double D1 und Double D2 zum Beispiel speichern und von da an ist es ja nichts mehr Neues, also die Summe zu berechnen und auszugeben, das haben wir ja schon x-mal jetzt gemacht. Also auf diese Art und Weise ist es möglich, auch ans Programm was zu übergeben. Ich würde das nicht machen, wenn ihr hunderte von Parametern habt. Da ist eine eine Input-Datei mit diesem Pfeil, wo wir gelernt haben, oder nach Weihnachten ein Auslesen von einer echten Textdatei geeigneter. Aber gerade wenn so zwei oder drei Optionen sind, was weiß ich, vielleicht wollt ihr extra lange und sorgfältige Bildschirmausgaben oder ihr wollt irgendeinen Blog mal auskommentieren, also so einzelne Flex oder vielleicht eine oder zwei Zahlen, da ist das oft ganz praktisch und auch relativ schnell zu realisieren. Gut, also ich habe anfänglich gesagt, dass Zeiger ein schwieriges Konzept sind. Ich würde sagen, jetzt erreichen wir langsam den Gipfel. Also wenn ihr jetzt noch dabei seid und noch einen Schritt macht, dann gibt es eigentlich nichts mehr Schwierigeres, würde ich sagen, in C oder Verwirrenderes. Was wir jetzt bereden wollen, ist die Tatsache, dass es nicht nur Zeiger auf Variablen gibt, sondern auch Zeiger auf Funktionen. Und das ist deswegen ganz hilfreich, weil man manchmal eine Funktion, eine andere Funktion als Parameter mitschicken will. Also erinnert euch, vor ein paar Wochen haben wir mal auch ein sinnvolles, hilfreiches Programm geschrieben zur Nullstellensuche. Damals musste man die Funktion der Nullstelle, man sucht, hart in den Programmtext reintippen. Und das ist natürlich nicht sehr praktisch. Also vielleicht will ich mal für die eine, mal für die andere, mal für eine dritte Funktion eine Nullstelle suchen. Also wäre schön, eine ganz allgemeine Funktion zu schreiben, die selber eine C-Funktion kriegt, der Nullstelle zu bestimmen ist. Und sowas könnt ihr halt mit einem Funktionszeiger realisieren. Und ja, also jetzt geht's los mit den technischen Dingen. Eine Funktion wird so definiert, also das ist nichts Neues. Sie hat einen Rückgabetyp, sie hat einen beliebigen Namen und sie hat halt gewisse Parameter. Und naja, den Datentyp von so einem Funktionszeiger, also von dem Zeiger auf genau eine Funktion dieser Art und Weise, sieht so aus. Also das ist ein Stern, was den Zeiger andeutet. Dann braucht er die entsprechende Parameterliste und er braucht den Rückgabetyp. Und ja, was mich am Anfang da sehr verwirrt hat, sind diese Klammern. Aber diese Klammern, die sind wieder nötig. Und zwar liegt es daran, dass diese Klammern, die die Argumente umgeben, die interpretiert C halt selber als eine Art Operator und die haben damit einen Vorrang. Und der Vorrang von diesen Klammern, der ist höher wie von diesem Stern hier. Das heißt, wenn er diese Klammern weglässt, dann wäre das nicht eine Zeiger auf eine Funktion, sondern wäre das eine Funktion, die als Rückgabewert einen Zeiger auf Type enthält. Also das ist, wie schon gesagt, das, was ein bisschen Gehirnschmalz erfordert. Also zur Erinnerung nochmal aus dem dritten Foliensatz diese Prioritätenliste. Das hier sind die Klammern von Funktionsaufruf, also die haben höhere Priorität wie, wo ist der unnähere Stern hier? Und das ist der Grund, warum halt hier diese Klammern wichtig sind. Klar, ich habe es da unten noch mal ein bisschen deutlicher geschrieben. Ich komme gleich noch mal drauf zurück. Man sieht es besser, wenn Funktionsname vergeben ist. Also ein einfaches Beispielprogramm. Zwei Funktionen, die einen Double-Wert kriegen und einen Double-Wert zurückliefern. Also das, was man mathematisch halt als Funktion im Prinzip R nach R verstehen würde. Eine Funktion macht x plus 1. Die andere Funktion macht x². Und das ist ein eher akademisches Beispiel wieder. Was ich jetzt halt hier geschrieben habe, ist eine Funktion mit dem Namen ApplyFunction in PrintResult. Und die macht halt nichts anderes, als dass sie eine Funktion kriegt und einen x-Wert und soll diese Funktion, die sie bekommt, bei x auswerten und das Ergebnis drucken. Naja, und also jetzt, ups, das war jetzt gar nichts. Das ist noch da. Also was, wo ich jetzt glaube, dass man es eigentlich besser sieht, wie gerade ist, ist jetzt an dieser Zeile und dieser Zeile, wo jetzt ein Funktionsname vergeben wurde, nämlich dieses func. Und naja, jetzt halt nochmal die Aussage, richtig ist das ja da, was halt ist, dieses Funk, das ist jetzt ein Zeiger, also ein Zeiger, weil halt Stern ein Zeiger andeutet und geklammert ist. Und jetzt kommt erst das, was außerhalb steht, und außerhalb ist halt links ein Typ und rechts ein geklammerter Typ, also das heißt eine Parameterliste für eine Funktion, das heißt, das hier ist ein Zeiger auf eine Funktion mit Rückgabewert Double und Parameter Double. Dagegen das hier, wie oben schon gesagt, wenn er diese Klammern halt weglässt, das ist nicht ein Zeiger auf eine Funktion, sondern diese Klammern sind höher prior, also das ist erstmal eine Funktion, die einen Double-Wert kriegt und dann halt einen Zeiger auf Double zurückliefert, aber das wollen wir nicht haben. Also deswegen, diese Klammern sind wichtig und die sind auch zu verstehen, dass sie wichtig sind, wenn ihr das mit diesen Prioritäten da gut kapiert habt von der dritten Stunde. Man meistens muss man es nicht mal verstehen, wenn er halt sorgfältig dieses Beispiel im Kopf behaltet und diese Syntax. In der Regel, wenn man Funktionen vergibt und weiß, dass man halt den Stern klammern muss, dann funktioniert es. Wenn er wirklich tief da einsteigen wollt und jeden beliebig komplizierten Ausdruck verstehen, dann wäre es gut, wenn er das, was ich gesagt habe, auch wirklich durchsteigt. Weil ansonsten ist es nicht mehr sehr schwierig. Funk ist jetzt, wie gesagt, ein Zeiger auf eine Funktion, um halt vom Zeiger auf das eigentliche Objekt zu kommen. Das wisst ihr bei der Variable, muss ich halt einen Stern wieder davor machen. Das ist der Inhaltsoperator, der funktioniert auch für Funktionen. Anstelle von dem Funktionszeiger kriege ich nach einem Stern die Funktion selber. Das ist das, was hier passiert. Und dann wird halt die Funktion bei x ausgewertet und das Ergebnis in der Double-Variable func x gespeichert. Und ja, was jetzt kommt, ist mehr oder weniger trivial. Das ist halt Ausgabe von Parameter x und vom Funktionswert x. Also die eigentlich neuen und etwas delikaten Sachen, die stehen hier im übergebenen Funktionszeiger und hier im Funktionsaufruf mit diesem Funktionszeiger. Naja, und es funktioniert insofern, ihr könnt halt diese Funktion apply function in print result mit dem oben definierten f, was glaube ich x plus 1 war, und mit dem g, was x Quadrat war, aufrufen. Und dann müsst ihr halt entsprechend richtig rauskommen. Genau, einmal halt 3 plus 1 ist 4 und einmal 3 mal 3 ist 9. Gut, und also jetzt kommt zwar viel Text und viel Code, aber das ist kein neuer Code, wenn er ein paar Stunden zurückdenkt. Damals hat man die Bijektion beredet. Schadet wahrscheinlich nicht, gerade nochmal die Idee zu wiederholen. Bisektion muss es heißen. Das ist ein Tippfehler da. Was er halt macht bei der Bisektion ist, dass er mit zwei Funktionswerten beginnt. Einer muss größer 0 sein, der andere kleiner 0. Dann halbiert er euer Intervall und guckt, ist die Nullstelle im linken oder im rechten Intervall garantiert, und die ist halt dann garantiert, wenn einer größer und der andere kleiner wie 0 ist. Und indem er halt sukzessive das Intervall immer wieder halbiert, wird halt das immer schmaler und irgendwann kann die Nullstelle nicht mehr ausweichen und ihr habt sie beliebig genau lokalisiert. Also das haben wir beredet und auch umgesetzt, und das einzige Neue ist jetzt halt, dass ihr hier noch einen Funktionszeiger reingebaut habt. Also ich würde vorschlagen, dass er diese Funktion nochmals sorgfältig mit der alten Version vergleicht. Also unsere Bisection-Funktion, die dann die Nullstelle am Ende zurückliefert, kriegt jetzt ein xmin als Startwert, ein xmax als Startwert und ein epsilon, also xmin und xmax. Das ist das Startintervall und epsilon ist die Genauigkeit, auf die ihr dann die Nullstelle zusammen oder einschachteln wollt, und als Neues jetzt halt noch eine Funktion, der Nullstelle eigentlich gesucht werden soll. Und das soll halt eine Funktion mathematisch R nach R sein, also das heißt eine Funktion, die einen Double-Parameter kriegt und einen Double-Rückgabewert hat, und wie gesagt, den Stern, der einen Funktionszeiger andeutet, müsst ihr halt klammern, und ja, alles andere ist eigentlich nicht neu. Also Das haben wir diskutiert. Da gibt es halt gewisse Fehlerabfragen der Input-Dateien und dann die eigentliche Nullstellensuche. Moment, irgendwo spannend ist nur nochmal die Auswertung der Funktion, aber ich sehe es jetzt gerade selber nicht. Wo wird jetzt? Habe ich jetzt im vorherigen Beispiel einen Stern da davor gehabt, vor dem F? Also zumindest irgendeins habe ich jetzt das Gefühl, ist falsch oder ich kapiere selber was nicht. Also die Idee ist auf jeden Fall, diese Funktion F, die ich hier als Zeiger übergeben habe, hier halt dann zu verwenden und F-min und F-max auszurechnen. Und naja, dann ist das halt eine allgemein funktionierende oder gültige Funktion. Jetzt will ich trotzdem nochmal zurückblättern. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, wo meine Verwirrung jetzt eigentlich herkommt. Nichts mehr. Jetzt. Ja, hier den Stern macht bei diesen Funktionszeigern. Ich bin verblüfft, dass beides funktioniert. Muss man aber nochmal überlegen, warum beides funktioniert und insbesondere, was richtig und was falsch ist. Ich verwende Funktionszeiger selber sehr, sehr selten. Deswegen kann ich es nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich hätte jetzt im ersten Moment gesagt, dass das hier das Richtige ist, aber ja, wir sind eine Viertelstunde haben wir noch. Aber ich werde das nächste Mal noch nachliefern, was da genau zu tun ist. Also, mein bis auf das, dass ich offenbar selber Syntax-Schwierigkeiten habe, wie ich jetzt gerade gemerkt habe, von der Logik her ist es, glaube ich, klar, was man halt hier gewinnen kann. Man hat am Ende eine sehr flexible Funktion by Section, die halt nicht für eine feste mathematische Funktion implementiert ist, sondern der ihr eine beliebige Funktion als Parameter übergeben könnt. Das ist die Idee, die ich vermitteln wollte, modulo diesen ja, kleinen Schönheitsfehler jetzt. Wie gesagt, automatisch oder offensichtlich funktionieren beide Programme, auch wenn jetzt eins, glaube ich, nicht ganz korrekt ist. Also was ich gemacht habe, um das zu testen jetzt, ich habe eine Funktion f von Hand definiert, die Sinus x plus ein Hundertstel mal x, da kann ich analytisch schwierig eine Nullstelle finden und das letzte Mal haben wir, glaube ich, als Beispiel den Sinus selber verwendet. Der Sinus selber, der ist ja schon eine C-Funktion, aber auch von der Struktur, dass es ein Double-Argument hat und ein Double-Rückgabewert und jetzt habe ich einfach bei Section unsere flexiblere Funktion zweimal aufgerufen, einmal für den echten Sinus und einmal für meine selber definierte Funktion f und naja, wird halt jeweils die Nullstelle im Intervall 3 bis 3,5 gesucht. Und also die Ausgabe ist das hier unten. Für einen Sinus, das war glaube ich das erste, seht ihr, dass die Nullstelle halt genau bei Pi liegt. Und wenn ich auf den Sinus noch ein bisschen was drauf addiere, linear, dann verschiebt sich es halt weg von Pi und wäre irgendwas, was man wahrscheinlich analytisch nicht hinbrächten, aber mit dem Computer. In jedem Fall, also die. Das, was ich halt vermitteln will, ist, wenn ihr sowas habt, dann seid ihr sehr flexibel, denn jede Funktion könnt ihr jetzt an diese Funktion übergeben. Also das wäre irgendwas, was ihr halt in der Bibliothek speichern könntet und von anderen Programmen immer wieder aufrufen. Gut, dann hatte zu Beginn dieses Zeigerkapitels schon mal gesagt, dass es sehr kompliziert werden kann. Und eigentlich ist das jetzt zumindest gegen Ende zu fast eher eine Spielerei. Also, ihr habt nochmal so verschiedene Schwierigkeitsstufen. K Stern Stern von A ist halt ein Zeiger auf einen Zeiger auf K. Dann int Stern B in Klammer 10. Da muss man jetzt wieder aufpassen, insbesondere wenn man mit dem nächsten Ausdruck vergleicht, wo das Stern B geklammert ist. Also was hat Vorrang gegenüber was? Wenn man in die Tabelle guckt, die wir gerade schon hatten, die eckigen Klammern haben Vorrang. Also ist das ja ein 10-dimensionales Array von Int-Stern-Variablen, also von Zeigern auf Int, wohingegen, wenn er den Stern klammert, dann wäre es halt, wäre B ein Zeiger auf ein Int-Array mit 10 Elementen. Und das ist nicht dasselbe, auch wenn es sehr ähnlich klingt. Und da liegen halt auch in gewisser Weise potenzielle Fehlerquellen. Also seid da vorsichtig oder macht viele Klammern oder guckt immer in dieser Tabelle nach. Selbiges, das hat man schon mit den Funktionen. Double Stern C in Klammer, Klammer ist eine Funktion mit einem Double Stern Rückgabewert, weil halt die runden Klammern über dem Stern stehen. Wenn ich dagegen den Stern klammer, dann habe ich halt einen Zeiger auf eine Funktion mit einem Double Rückgabewert. Gut, und ja, dieses Zeug da, das ist auch für mich sehr schwierig. Ich habe im Prinzip das aus einem Buch, aus diesem kernigen Ritchie übernommen und habe nicht aufs Ergebnis geguckt und versucht, das selber auszuknobeln. Aber beim ersten Versuch bei beiden Beispielen kleine Fehler drin gehabt. Also das, wenn er nicht sofort schafft, muss ich es euch nicht beunruhigen, aber ja, ist trotzdem vielleicht ganz lustig oder kann man als gewissen Sport ansehen. Also ich habe es gerade oben im Office nochmal probiert und hingekriegt. Ich versuche es auch jetzt. Also die Idee oder so ist, dass man eigentlich immer von innen anfängt zu lesen. Also in die innerste Klammer geht und das wäre jetzt hier dieses Zeug da. Und zwar wissen wir, oder haben wir gerade schon gesagt, runde Klammern stehen über dem Stern. Also würde man sagen, D ist eine Funktion, die einen Zeiger gibt als Rückgabewert. Das ist dieser Stern. Und jetzt müssen wir alles andere berücksichtigen. Das nächste ist eckige Klammern, also ein Zeiger auf dem Array. Und was bleibt noch übrig? Geklammerter Stern mit Funktionsklammern und char, also Zeiger auf Funktionen mit einem char-Rückgabewert. Sozusagen, wenn ihr euch von innen nach außen vorarbeitet und die ganzen Worte hinschreibt und so einen Satz verbindet, dann ist es richtig. Und ich lese nochmal vor, eine Funktion, die einen Zeiger auf ein Array von Zeiger auf Funktionen mit char-Rückgabewert zurückgibt. Gut, ich würde euch nicht empfehlen, das im Programm zu realisieren, aber im Prinzip wäre das ein gültiger C-Ausdruck. Oder halt da unten auch wieder mittig anfangen. Man fängt mit den eckigen Klammern an, die haben höchste Priorität, also ein fünfelementiges Array. Dann haben wir wieder ein geklammertes Stern gefolgt von einem Funktionsklammer, also ein fünfelementiges Array von Funktionszeigern. Und naja, was sind es für Funktionen? Die Funktionen, auf die gezeigt wird, das ist halt jetzt der Rest, geben jeweils einen Zeiger, das ist das hier, auf ein 10-elementiges K-Array zurück. Gut, also das ist schwieriger, geht sicher nicht, aber also habe in der Praxis sowas noch nie gesehen. Das ist eher, wenn ihr wirklich so an theoretischen Dingen große Freude habt, dann gefällt euch das vielleicht und könnt ihr gegenseitig einen Sport entwickeln, euch da Aufgaben zu stellen. Das letzte Unterkapitel zu den Arrays, das wird man nicht mehr ganz schaffen. Das ist eine Frage, die wir jetzt viele in den Übungen schon gestellt haben, nämlich wie könnt ihr dem Array eine Größe verleihen, die er erst zur Laufzeit festlegt. Also zum Beispiel fragt den Benutzer, mit welcher Matrixgröße willst du rechnen und dann muss ein n mal n Array aufgrund der Benutzereingabe des n's entsprechend angelegt werden. Und das funktioniert halt mit den Techniken, die ich euch bisher gezeigt habe, nicht, weil die Arrays immer mit Konstanten, deren Größe festgelegt werden muss. Aber da gibt es eine Möglichkeit in C, das zu umgehen, oder eine andere Methode zur Definition solcher Arrays, nämlich die sogenannte dynamische Speicherverwaltung. Und dynamische Speicherverwaltung heißt halt, dass während der Laufzeit vom Programm an geeigneter Stelle ein hinreichend großer Speicherbereich angefordert wird. Und gleichzeitig habt ihr auch noch die Chance, wenn er diesen Speicher nicht mehr benötigt, dann könnt ihr den sofort wieder rausschmeißen. Also anders würde es wahrscheinlich auch nicht gehen, wenn ihr große Programme habt. Da wollt ihr halt oft mal mit einer riesen Matrix rechnen. Aber wenn ihr die Matrix nicht mehr braucht, dann wollt ihr den Speicher nicht mehr verwenden oder wollt ihr für anderes nutzen. Deswegen braucht ihr irgend so ein Konzept, wo ihr immer wieder Speicher anfordern könnt, aber auch wieder Speicher zurückgeben, den man nicht mehr braucht. Gut, und die drei Standardfunktionen, mit denen er dynamisch Speicher anfordert, das ist malloc, free und realloc. Die sind in dieser Standard-lib.h enthalten, also über ein entsprechendes Include könnt ihr die einbinden. Naja, und es funktioniert so mit malloc, da könnt ihr size viele Bytes anfordern und ihr bekommt einen Zeiger zurückgeliefert, der auf dieses erste reservierte Byte dann zeigt. Und dieser Zeiger, der ist vom Typ Void Stern, weil dieses malloc halt allgemeingültig für jeden Datentyp sein soll. Deswegen wäre es unfair, jetzt da Int Stern oder Double Stern zu verwenden. Void Stern deutet an, dass es ein Zeiger ist, aber von undefiniertem Typ. Also im Prinzip, wenn ihr da sorgfältig arbeiten wollt, und das sehen wir gleich unten, müsst ihr dieses Ergebnis, was ihr hier habt, dann auf Int-Stern oder auf Double-Stern oder was euch immer gerade interessiert, umcasten, so ähnlich wie wir es zu Beginn der Stunde da schon gemacht haben. Und für den ja, eher unwahrscheinlichen Fall bei den meisten Sachen, dass euer Speicher nicht ausreicht, dann kriegt ihr keinen ernstzunehmenden Zeiger zurück, sondern die konstante Null, die auch äquivalent zur echten Null ist. Und da könnt ihr halt abfragen, ob das überhaupt funktioniert hat. Wenn ihr eine Matrix der Größe, was weiß ich, Milliarde mal Milliarde anfordert, könnt ihr leicht abschätzen, dass euer Laptop das nicht packt. Und dann wird halt da nicht irgendwie drüber hinausgeschrieben, sondern wird gesagt, es geht nicht. Und das, dann könnt ihr halt den Benutzer ermahnen oder irgendwas machen, aber das Programm stürzt nicht ab. Dann ist umgekehrt, das ist sehr einfach, wenn ihr irgendeinen Zeiger habt, der halt auf einen dynamisch angelegten Speicherbereich deutet, dann könnt ihr diesen Speicherbereich wieder freigeben, indem ihr die Funktion free mit diesem Pointer aufruft. Und naja, die dritte Möglichkeit ist, dass ihr irgendwann mal einen Speicher angefordert habt, aber im Laufe der Zeit stellt ihr fest, dass er zu klein ist und dann wollt ihr ihn einfach vergrößern. Und dazu dient diese Funktion realloc. Realloc ist im Prinzip nichts anderes, als wie dass er mit malloc einen neuen Platz anfordert, der größer ist, dann die Daten rüber kopiert und den alten mit free freigibt. Also im Prinzip realloc dient eher dem Komfort, als dass es was wirklich Neues beinhaltet. Dann hier mal, also eigentlich ein blödsinniges Beispiel, kein Mensch würde so vorgehen, aber es funktioniert zumindest. Muss man ein bisschen kleiner noch. Es geht immer noch nicht ganz drauf. Also es wird jetzt dynamisch Speicherplatz für eine einzige Double-Variable angefordert. Also wie gesagt, eine Double-Variable würde man nicht dynamisch anfordern. Da schreibt man halt, wie ihr es kennt, Double D Schrägstrich, dann habt ihr sie. Aber nichtsdestotrotz können wir mal diese Funktionen einfach verwenden, so wie es sein würde. Man, was er macht, ist, ihr müsst einen Zeiger auf Double definieren. Und wenn der noch keinen sinnvollen Wert hat, das ist nicht erforderlich, aber ist auch zweckmäßig, dem, wie schon gesagt, diesen Nullwert zuzuweisen. Falls er irgendwann mal da reinguckt in den Zeiger, dann könnt ihr halt sofort erkennen, dem ist keine Adresse zugeordnet, sondern der ist halt einfach Null. Ihr könnt auch eine echte Null hinschreiben. Es hat sich eingebürgert, um im Programmtext lesbarer zu machen, bei Zeigern immer die ausgeschriebene Null zu verwenden. Gut, jetzt wollen wir bei PD, also bei dieser Speicherstelle, oder umgekehrt den Zeiger, wollen wir mit einer Speicherstelle belegen, wo halt gerade die Größe von der Double-Variable reserviert wird. Und das hat man schon mal, man weiß nicht genau, systemabhängig, wie viel Bytes ein Double benötigt. Also gibt es diese Funktion sizeOf und Datentyp. Das gibt die Anzahl der Bytes von Double. Die müsst ihr an malloc übergeben. Malloc reserviert den Speicher und liefert euch einen Void-Sternzeiger. Aber eigentlich wollt ihr das ja einem Double-Sternzeiger zuweisen, also müsst ihr hier noch den expliziten Umwandlungs- oder Cast-Operator noch Doppelstern hinschreiben. Und ja, wenn alles gut geht, also wenn euer Computer noch Platz für eine Double-Variable hat, dann ist da eine sinnvolle Zahl drin. Wenn irgendwas schief geht, wäre 0 drin. Das sollte man immer abfragen. Also if PD ist gleich 0, dann Fehlermeldung und Programmende. Wenn alles gut ging, was da zweifelsohne der Fall sein wird, dann könnt ihr jetzt über diesen Zeiger wie mit einer normalen Double-Variable rechnen. Ihr müsst halt einen Stern davor setzen, um in den Speicherplatz reinzukommen. Ihr könnt da 1,23 zuweisen. Ihr könnt dann den Wert ausgeben, was wie es da unten zu sehen ist. Wenn ihr dann fertig seid, wenn ihr diese Double-Variable nicht mehr benötigt, dann ruft ihr halt einfach free mit diesem Zeiger auf und dann ist aber der Speicherplatz weg. Also der Zeiger deutet zwar da noch hin, aber nichts mehr ist garantiert, dass das System diese 4 oder 8 Bytes für euch reserviert hat. Deswegen solltet ihr eigentlich sofort diesen Zeiger auch löschen, also idealerweise wieder auf 0 setzen, nicht, dass irgendjemand halt auf dumme Gedanken kommt und noch immer an diese Speicherstelle irgendwas reinschreibt. Im Prinzip ist das richtig da oben. Ich persönlich für das Speicheranfordern bevorzuge eigentlich eine kompaktere Konstruktion, wie ihr es hier seht, nämlich das Reservieren und das Überprüfen auf Fehler in einer Zeile, weil sonst bläht es den Programmcode sehr auf. Also es ist nicht viel anderes gemacht, als dass halt PD gleich malloc nochmal geklammert wird und sofort in der if-Anweisung mit 0 verglichen wird. Also das ist einfach ein Verschmelzen dieser oberen beiden Blöcke, was halt im Prinzip das Ganze ein bisschen zügiger macht. Gut, und bei Free, da war eh nicht viel zu schreiben. Okay, jetzt also haben wir es geschafft für eine Variable, aber jetzt kann man es natürlich problemlos für ein größeres Array machen. Ich weiß nicht, ob wir es noch ganz schaffen, dieses Beispielprogramm. Also ich zeige euch erstmal, was es im Prinzip tut. Also es fragt, wie viele Messwerte willst du eingeben, dann tippt man halt die Anzahl der Messwerte ein, dann legt er halt intern ein Array der entsprechenden Größe an, dann gibt man 3 Messwerte ein, die werden gespeichert, dann automatisch wieder ausgegeben, dann fragt das Programm, willst du weitere Messwerte eingeben, wenn du ja sagst, du kannst halt wieder eine Zahl eintippen, dann wird dynamisch das Array entsprechend vergrößert, also hier um einen weiteren und dann nochmal und irgendwann, wenn man keine Lust mehr hat, beendet man es halt. Ich meine, gut, bei 7 Werten oder was in der Größenordnung wird man vielleicht von Haus aus ein 100-dimensionales Array reservieren, aber es können ja im Prinzip auch Zehntausende von Messwerten sein, die vom Experiment oder was reinkommen, dann wäre so eine dynamische Speicherverwaltung sicher sinnvoll. Und ja gut, es ist ein bisschen lang, aber dass er wenigstens noch die wichtigste Zeile vielleicht mit nach Haus nehmt, dann könnt ihr nächste Woche oder so schon mal mit rumprobieren. Also irgendwo gibt der Benutzer zu Beginn eine Integerzahl n ein, nämlich die Anzahl der Messwerte, und dann müsst ihr halt malloc mit n mal size of double aufrufen, dann ist klar, dass ihr den Platz von den n-dimensionalen Double Array reserviert habt. Und alles andere ist genauso. Es wird halt auf Double Stern gecastet, denn das haben wir beredet. Ein Double Array ist äquivalent zu einem Double Zeiger. Und ja, ihr könnt dann, also Data ist der Zeiger, der auf diese dynamisch reservierten Speicherbereich zeigt. Ihr könnt ganz normal mit Data in Klammer I1 dann die einzelnen Double Zahlen von eurem dynamisch reservierten Array zugreifen. Also eigentlich ist es lediglich die Definition des Arrays, die ihr halt jetzt über einen Zeiger machen müsst, der dann mit malloc entsprechend einen echten physikalischen Speicherbereich zugewiesen kriegt und am Ende halt, wenn er sauber programmiert, noch ein free. Alles andere dazwischen, das Rechnen mit dem Array, das ist identisch zu den eckigen Klammern. Ich denke, wir machen das in nächster Woche noch mal in Ruhe beim Prinzip, habe da, glaube ich, die Grundidee schon bekommen. Gut, dann.